SR Kultur. Diskurs.
Heute mit dem Gesprächspodcast zum ARD-Radio-Feature Im Schatten über Russlands Einfluss in Afrika von Bettina Rühl. Die Journalistin berichtet seit vielen Jahren aus Afrika. Und diesen Kontinent, den hat Russlands Präsident Putin im Zuge seines Angriffskrieges auf die Ukraine längst fest im Blick. Es geht um Rohstoffe, es geht um Rüstungsdeals, internationale Anerkennung und darum, den Westen zurückzudrängen. Wie geht Russland dabei vor? Welche Rolle spielen Söldner? Und geht diese Strategie überhaupt auf? Feature-Autorin Bettina Rühl hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Im Gespräch mit Johannes Döppelt erzählt die Journalistin, welche Ziele Russland in Afrika verfolgt und warum manche Bewohner dieses russische Engagement sogar als Befreiung feiern.
Hallo Frau Rühl.
Hallo Herr Döppelt.
Sie haben ja vor allem in zwei Ländern recherchiert, einmal in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik. In der Zentralafrikanischen Republik waren Sie dann ja auch persönlich, das hat geklappt, da sind Sie hingereist. In Mali waren Sie auch schon häufig, wollten dann in diesem Jahr für die aktuelle Recherche ebenfalls einreisen, aber Sie haben kein Visum bekommen. Woran hat das denn eigentlich gelegen? Sind westliche Journalistinnen und Journalisten da generell nicht mehr erwünscht?
Ja, Mali hat vor 2 Jahren schon die Akkreditierung für die ausländische Presse ausgesetzt, so wie die Regierung gesagt hat. Das heißt, man bekommt als ausländische Presse, westliche Presse, keine Arbeitsgenehmigung mehr.
Und wir haben dann direkt am Anfang des Features schon erfahren, dass die aktuelle Sicherheitslage in Mali tatsächlich ziemlich schlecht ist im Moment. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch von Ihren letzten eigenen Reisen im Land. Also 2023 waren Sie noch da, 2022. Was bedeutet das denn dann konkret für Sie, wenn Sie da unterwegs sind, diese schlechte Sicherheitslage? Wie können wir uns das vorstellen?
Also die größte Gefahr für uns Weiße, weil wir einfach auch sehr auffällig sind, leider ist tatsächlich die Entführungsgefahr. Also in Mali sind in vielen Landesteilen islamistische Terrorgruppen unterwegs, aktiv, die auch natürlich die eigene Bevölkerung terrorisieren tatsächlich, aber eben auch natürlich ausländische Anwesende, also Journalisten, Mitarbeitende von Hilfsorganisationen und so weiter angreifen können, entführen können. Das ist das Risiko und die Gefahr ist schon relativ erheblich.
Sie haben, weil Sie ja eben nicht selbst nach Mali einreisen konnten, dann mit mehreren malischen Journalisten vor Ort zusammengearbeitet. Also die haben dann für Sie recherchiert, haben auch Interviews geführt. Wie lief das ab? Wie haben Sie das genau koordiniert mit diesen Menschen?
Also mit dem Kollegen, der da der Hauptansprechpartner war, der nicht genannt werden möchte namentlich, weil er auch eigene Sicherheitsbedenken hat, sonst würde ich an der Stelle Credits an ihn geben. Mit dem hatte ich eigentlich die Recherche schon abgesprochen, als ich auch immer noch dachte, ich würde dann selber kommen. Da haben wir schon überlegt, was möglich ist, wo wir hinfahren können. Ich wollte in die Goldmine da im Norden des Landes in der Nähe von Gao fahren. Insofern hatten wir die Grundlagen schon alle zusammen besprochen und überlegt. Und dann war klar, ich hatte es dann trotzdem noch mal versucht, ein Visum zu bekommen, habe länger gewartet und irgendwann habe ich aufgegeben und habe gesagt, jetzt habe ich auch mal irgendwann einen Sendetermin und kann jetzt nicht ewig warten. Und dann hat er sozusagen das, was wir vorher besprochen haben, selber gemacht, alleine gemacht. Ich hatte erst überlegt, ob ich bei den Interviews über Zoom dabei sein kann und selber die Fragen stelle. Aber da kommt dann das Internetproblem dazu. Das funktioniert einfach nicht. Und so habe ich ihm dann die Fragen buchstäblich auf den Weg gegeben und er hat die Interviews alleine gemacht.
Und das geht wahrscheinlich nur, wenn man wirklich, wie Sie, gute Kontakte ins Land hat, die richtigen Leute kennt und denen auch vertrauen kann, dass die vernünftige Arbeit machen.
Genau. Also wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Ich habe zu ihm absolutes Vertrauen. Ich würde es in keinem anderen Land machen, weil natürlich ich nicht kontrollieren kann, was er da tatsächlich macht und ob er nicht irgendein Schauspiel aufführt. Ja, wie gesagt, also das ist eine ganz große Vertrauenssache. Er hat aber auch im Vorfeld zum Beispiel, da hatte er dann gesagt, ja, er habe Leute gefunden. Also es ging ja darum, dass Arbeiter in den handwerklichen Goldminen Ich wollte wissen, ob die Kontakte haben zu Russen, ob russische Söldner da vor Ort sind. Und da hatte er vorher dann immer schon mal gesagt, ja, ich habe welche gefunden, die bereit sind zu reden. Und dann dachte er, nee, die haben doch Angst, die sind doch abgesprungen. Also da war auch so eine gewisse Plausibilität drin, dass er nicht sofort gesagt hat, ja, alles easy, wir machen das, sondern das war schon klar, das ist echt schwierig. Und es hat eine Weile gebraucht, bis er Leute hatte, die bereit waren.
Genau, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, über diese Goldminen. Die deutsche Bundeswehr, die war ja bis 2023 noch in Mali stationiert. Auch die Franzosen waren da. Inzwischen sind die aber abgezogen, also sind nicht mehr da, die Soldaten. Haben es auch nicht geschafft, das Land wirklich sicherer zu machen. Ist das der Grund, warum viele Menschen in Mali heute vom Westen eher enttäuscht sind?
Das ist ein ganz wichtiger Grund. Also, dass das Gefühl ist, gerade in Mali, aber ein bisschen auch so in der Zentralafrikanischen Republik, es waren tausende ausländische Soldaten da, eben die UN-Soldaten, die Franzosen, die Deutschen im Rahmen der Vereinten Nationen. Und die Sicherheitslage ist von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Und ich kann ein bisschen verstehen, dass die Leute ein unheimliches Bedürfnis haben, dass da endlich wieder Frieden und Ruhe einkehrt. Also wenn wir das übertragen würden auf deutsche Verhältnisse und ständig würden Dörfer überfallen oder Städte und hunderte Menschen in einer Nacht massakriert, dass da die Regierung unter Druck ist, dass die Menschen fordern, dass da etwas passiert. Das ist die Situation. Also das ist ja, bevor die Russen dann kamen, keine stabile Situation gewesen, als wäre jetzt hier in Deutschland plötzlich der Aufmarsch von irgendwelchen russischen Söldnern, sondern die Lage ist seit einigen Jahren schon extrem kritisch.
Ist das denn auch dann der Grund, warum die malische Militärregierung, die es da gerade gibt, irgendwann gesagt hat, okay, wir öffnen uns jetzt Russland gegenüber? Also was hat die malische Regierung oder die malische Armee eigentlich für ein Interesse daran, dass sie dann eben diese russischen Söldner ins Land gelassen hat?
Also es gab bevor der Militärputsch war oder die beiden Militärkus, lange Demonstrationen gegen die letzte zivile Regierung. Der Unmut war massive Korruption, Veruntreuung und die Wahrnehmung der Bevölkerung war, die Regierung handelt nicht, sie lässt auch da die Sicherheitslage irgendwie einfach geschehen. Und der Westen unterstützt diese korrupte Regierung. Also das ist so ein bisschen tatsächlich der Kontext. Und die Militärs haben dann geputscht und haben tatsächlich gesagt, wir bringen Sicherheit. Das ist das große Versprechen. Und ein großer Dissens mit dem Westen, auch der Europäischen Union, die da eine Trainingsmission hatte, war immer die Frage von Waffen. Also wird nicht nur Ausbildung angeboten, und alle möglichen Sicherheitsleistungen im Rahmen der Vereinten Nationen, sondern werden auch Waffen geliefert. Und der Westen, sage ich jetzt mal verallgemeinernd, hat das abgelehnt, auch mit guten Gründen einerseits, weil das Gefühl war auch zu Recht, wer weiß, gegen wen und von wem diese Waffen dann letztlich irgendwann genutzt werden. Also in Konfliktgebiete liefert man keine Waffen. Das Gefühl der malischen Regierung und stärker noch der Bevölkerung war ja aber ohne Waffen. Also die eigenen Waffen waren halt nicht ausreichend und so weiter. Und Russland ist hochgradig interessiert daran, Waffen zu liefern, Waffen zu verkaufen. Also die sind ja auch nicht Geschenke, sondern die werden auch bezahlt. Und hinzu kommt sicher natürlich auch die begleitende russische Propaganda und Desinformationskampagnen. Aber das war schon auch so ein Kern, um den es ging. Also wie verteidigungsfähig ist das Land und welche Partner geben da die gewünschte Unterstützung?
Jetzt haben Sie die Waffenlieferung angesprochen, aber die Russen machen ja jetzt aktuell noch mehr im Land, als nur die Waffen zu liefern. Die sind da mit ihren Söldnern und sind unter anderem dafür zuständig, die Goldminen, von denen es einige im Land gibt. Ja, was machen die genau? Bewachen die Goldminen? Beschützen die Goldminen? Wie kann man das zusammenfassen?
Naja, also offiziell sind sie ja da als Ausbilder. Also die Regierung hat letztlich nie nicht wirklich zugegeben, dass es Söldner sind. Und diese Söldner oder inzwischen Paramilitärs kämpfen an der Seite der Armee. Also das ist erstmal die Hauptsache von dem, was sie machen.
Der malischen Armee, ja.
Der malischen Armee. Und kämpfen brutal, also angeblich gegen Terror, aber das Vorgehen scheint eher zu sein, wenn man ein Dorf, in dem man auch mutmaßliche Terroristen vermutet, komplett ausradiert, dann sind die Terroristen auch dabei tot, aber die alle anderen auch. Das ist irgendwie offenbar die Strategie. Das Gold, also natürlich will Russland auch bezahlt, entschädigt werden. Und in vielen anderen afrikanischen Staaten passiert das durch den, indem sie den Zugang, die Konzession bekommen zu den Rohstoffen in Mali. Versuchen sie jetzt, werden sie einerseits von der Regierung bezahlt direkt und haben es bislang noch nicht so richtig geschafft, auch Zugang zu den Minen zu haben. Aber das scheinen sie zu wollen. Und jetzt sind sie halt in diesen Gebieten, wo handwerkliche Minen sind, also wo tausende.
Also keine riesigen Industrieminen, aber schon ein bisschen größer.
Ja, da arbeiten dann tausende Menschen und buddeln Löcher in die Erde und tiefe Stollen in die Erde und holen da eben das Gold raus. Und das lässt sich natürlich dann auch relativ leicht sozusagen die Kontrolle darüber übernehmen. Mhm. Ja, in dem Fall eben von den Russen, die offiziell da nur patrouillieren an der Seite der Armee. Aber ich meine, wer die Waffen hat, hat das Sagen letztlich.
Eine dieser Goldminen spielt im Feature eine besondere Rolle, die sogenannte Intahaka-Mine, bei der ihr malischer Journalistenkollege da ebenfalls recherchiert hat. Was ist das Besondere dort? Was hat Ihr Kollege da vor Ort rausgefunden?
Na, sie ist eine der größten Minen. Also das ist ein Gebiet, was man tatsächlich dann auch aus der Luft vom Satelliten sieht. Und das ist so ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse, ist ein Klischeebild, aber so ist es tatsächlich mit diesen Stellen. Und die Menschen berichten halt von wirklich sehr massiven Übergriffen der Russen, also die den Menschen, die da arbeiten, also letztlich wie Wegelagerer illegale Abgaben fordern oder denen offenbar das Geld und Gold abnehmen. Und Anweisungen auf Russisch geben, zum Teil, die die Menschen natürlich nicht verstehen, die sprechen kein Russisch.
Ja, wir können an der Stelle mal kurz reinhören von einem Goldverkäufer, den Ihr Kollege interviewt hat vor Ort.
Oft werden Menschen hingerichtet. Andere, die festgenommen wurden, werden misshandelt. Das Problem ist, dass viele Menschen die Sprache der Russen nicht sprechen. Wenn die Leute verhaftet werden, verstehen sie die Befehle nicht und dann werden sie exekutiert. Das habe ich von anderen gehört, aber noch nicht persönlich miterlebt.
Wie schwer und gefährlich war denn die Arbeit da für Ihren Kollegen, also für diesen malischen Journalisten vor Ort? Der kann ja wahrscheinlich in der Goldmine auch nicht einfach so offen als Journalist auftreten, herumlaufen und die Leute befragen, oder?
Also der Kollege, mit dem ich am meisten oder über die Jahre Kontakt habe, der hat auch wiederum mit anderen Kollegen wirklich aus Gao, aus dieser Region gearbeitet, die da eben noch unauffälliger sind. Ja, das ist gefährlich.
Aber es hat geklappt.
Es hat geklappt.
Und man sieht es ja auch daran, dass, glaube ich, alle Beteiligten anonym bleiben wollen. Ne? Sie haben es schon erwähnt. Also alle, die da vor Ort gearbeitet haben, wollen jetzt nicht, dass sie namentlich genannt werden hier an dieser Stelle oder im Feature.
Genau, also ich finde ja gerade, wo ich so auch abhängig war von der Zusammenarbeit mit lokalen Kollegen, waren es tatsächlich in dem Fall nur, hätte ich ja eigentlich sehr gern die Namen genannt, weil ich es ja auch zunehmend nicht angemessen finde, dass dann sozusagen die Lorbeeren, sofern es welche gibt, dann nur auf die europäischen Kollegen, die mit dem Material, die es dann irgendwie auf den Sender bringen oder so. Aber in dem Fall geht es einfach nicht. Also da kann man nur, und das finde ich auch schön, deshalb, dass wir darüber sprechen, halt sagen, ich habe es eben wirklich nicht alleine gemacht. Ich hätte es gar nicht alleine machen können.
Weiß man denn eigentlich genau, für wen diese Söldner oder Paramilitärs, wie Sie es gerade gesagt haben, für wen die arbeiten, wem die unterstehen? Ich habe gelernt im Feature, ne, die Wagner-Gruppe an sich, die gibt es ja offiziell nicht mehr. Jetzt heißt es, glaube ich, Afrika-Korps. Ne? Und für wen arbeiten die? Direkt, indirekt?
Für die Regierung, für die russische Regierung. Also vorher die Wagner-Gruppe, die waren ja eine Schöpfung von Prigozhin, der ja auch in Europa recht bekannt geworden ist und der dann rebelliert hat gegen die russische Regierung, gegen den Kreml und dann bei einem Flugzeugabsturz in ums Leben gekommen ist. Dann hat man sich gefragt, was passiert jetzt mit dem Wagner-Imperium, sage ich mal, weil es gibt da diese Söldnertruppe, es gibt aber ja eben auch Unternehmen, vor allem in der Zentralafrikanischen Republik. Es gibt Informationsunternehmen, Kampagnen, die gefahren wurden. Und die Regierung hat das jetzt übernommen. Also während die russische Regierung früher großen Wert darauf gelegt hat, zu behaupten, sie habe mit all dem nichts zu tun, ist jetzt ganz klar, das ist eine offizielle Struktur. Also das ist nicht...
Da wird jetzt kein Hehl mehr draus gemacht.
Ja. Genau, also offenbar hat Russland das auch gar nicht mehr nötig, sozusagen, das zu leugnen, was da an Menschenrechtsverbrechen verübt wird. Also die Truppe hat da ja schon lange den Ruf, die haben ja auch dieses Totenkopf-Emblem, also sind ja auch in gewisser Weise, möchte man sagen, stolz darauf. So, das ist jetzt einerseits alles offiziell, dann wurde der Name geändert. In manchen oder in den meisten Ländern hat sich aber strukturell gar nicht viel geändert. Und zum Beispiel in Mali nennen die sich auch selber noch so. Also es gab...
Also noch Wagner.
Noch Wagner treten auch, also es sind auch in den meisten Fällen dieselben Personen immer noch. Also da ist die Kommandostruktur natürlich, das endet jetzt halt in der Regierung und nicht mehr bei Prigozhin. Die Personen sind in ganz vielen Fällen gleich und es gab im Juli im Norden von Mali ein sehr verlustreiches Gefecht. Das war auch insofern interessant, man hat da Dokumente gefunden, also die gegen Tuareg-Rebellen, die Rebellen haben dann in diesen Militärfahrzeugen der russischen Kämpfer, die sich tatsächlich auch immer noch Wagner nannten, viele Unterlagen gefunden und also irgendwie auch ein wirklicher Coup, ein Think Tank oder eine Organisation, die versucht aufzuklären über die russischen Kräfte, hat die Tuareg-Rebellen gebeten, ihnen doch diese Unterlagen zukommen zu lassen. Das fand ich extrem lustig. Also über soziale Kanäle hat All Eyes on Wagner heißen die, hat den Rebellen gesagt, könnt ihr uns nicht diese Dokumente geben. Und das haben die gemacht und so hat man jetzt eigentlich ein relativ gutes Wissen über die Strukturen von den russischen Kräften in Mali.
Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass sie in Mali auch mit Menschen gesprochen haben, die die Präsenz der Russen da eigentlich ziemlich gut finden. Zum Beispiel der Mediziner Djibril Maiga, der hat das so begründet.
Erstens, weil die Russen schon sehr lange in Mali sind. Wir empfinden sie und die Chinesen als Teil der Familie. Sie sind es, die hier Fabriken, Schulen und Universitäten gebaut haben. Das hat kurz nach unserer Unabhängigkeit in den 60er Jahren angefangen und bis in die 80er, 90er Jahre angedauert. Die Russen haben unsere Infrastruktur gebaut und die Grundlagen dafür gelegt, dass wir in Mali überhaupt Schulen haben.
Also in der Vergangenheit hat Russland auch Infrastruktur dort geschaffen. Es gibt eine lange gemeinsame Geschichte der Länder. Spielt denn bei all dem, das haben Sie ja gerade auch schon mal kurz angesprochen, spielt bei all dem, bei diesem offenbar guten Image der Russen in Mali und wahrscheinlich ja dann auch in einigen der anderen afrikanischen Länder, spielt da auch Propaganda, Desinformation eine Rolle, die gezielt von Russland gesteuert wird?
Auf jeden Fall. Also natürlich gibt es massive Desinformationskampagnen. Das ist nicht in allen Fällen klar. Also es gibt auch viele Faktenchecker, zum Beispiel in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, die sich damit beschäftigen. Die haben nicht immer das Geld und die technischen Mittel, wirklich die Quelle von solchen Kampagnen nachzuweisen. Aber die können natürlich ganz klar sagen, das ist falsch und sie können verfolgen, wer es teilt. Und da gibt es ganz schlichte Fälschungen. Also zum Teil habe ich die tatsächlich dann noch in Mali auch gesehen. Also wie dann behauptet wird, zum Beispiel die Vereinten Nationen, die ja auch sehr unbeliebt waren in Mali. Da gab es dann so ein Video, wonach die Vereinten Nationen, die UN-Mission, die Terroristen mit Waffen beliefert hätten. Also das war so ein Gerücht, das sich oder immer noch hält. Und das Video dazu, das war wirklich kurios. Das war eigentlich aus Kenia und zu sehen waren Wildhüter, die mit einem Hubschrauber unterwegs waren und Gewehre hatten, mit denen Wildtiere betäubt werden sollen. Also es war irgendwie mit
also
dem
auf den ersten Blick eigentlich zu erkennen, dass
da
es
war kein Hoheitszeichen auf dem Hubschrauber und das war so, aber also sowas kursiert, aber ich glaube, wir als Westen sollten ernster nehmen, dass die Leute eben auch schon das Gefühl hatten, auch von Frankreich, der ehemaligen Kolonialmacht, auch von westlichen Unternehmen, sind sie ja immer wieder auch ausgebeutet worden. Mhm. Also das ist auch ein Hintergrund für das, was da im Moment passiert, dass wir im Westen natürlich dazu neigen, immer nur unsere, ne, als wären wir da die ganze Zeit humanitäre Helfer gewesen. Das waren wir ja auch nicht. Und das waren auch die französischen und andere europäischen Unternehmen nicht. Und da ist der Blick immer kritischer von den Leuten. Also nicht, ich will damit sagen, es gibt massive russische Propaganda, aber nicht alles sollten wir abtun damit und sagen, ja, ja, die Russen, die setzen denen Propaganda ins Gehirn.
Was mich auf der russischen Seite so ein bisschen überrascht hat, war, dass ich dachte, okay, Russland ist gerade sehr beschäftigt mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo die Russen wahnsinnig viel Geld natürlich brauchen, aber auch Soldaten, Söldner, Ressourcen. Und trotzdem hat der Krieg in der Ukraine, wie ich gelernt habe, noch einiges verändert daran, letztlich inwieweit und warum Russland eigentlich da in Afrika aktiv ist. Können Sie uns diesen Zusammenhang nochmal erklären zwischen dem Ukraine-Krieg und dem, was Russland in Afrika macht?
Also Russland ist ja sehr viel stärker isoliert von vielen Nationen und braucht natürlich Verbündete, auch bei den Vereinten Nationen, bei den Abstimmungen, das haben wir auch verschiedentlich schon gesehen, bei Abstimmungen über Resolutionen, die den Ukraine-Krieg betrafen. Und da sind die afrikanischen Stimmen wertvoll. Also da wirbt und die russische Regierung will auch zu Hause zeigen, wir sind international nicht isoliert, wir sind immer noch gewünschte Partner. Und das sind nur einige westliche Staaten, die vielleicht unser Agieren ablehnen. Das ist das eine. Und dann sind sie auch durch die Sanktionen wirtschaftlich natürlich unter Druck gekommen. Das heißt, neue Einnahmequellen zu bekommen, ist wichtig.
Und das ist tatsächlich nicht wenig Geld, ne, was da verdient wird auf russischer Seite in Afrika?
Genau, also es gibt Schätzungen, wonach sie über 100 Millionen Dollar im Monat verdienen, wobei diese Schätzungen alle sehr schwierig sind, weil ganz, ganz viel einfach natürlich nicht dokumentiert wird. Das ist ja, sind ja illegale Geschäfte, also die genau darauf zielen, dass sie nicht dokumentiert werden, aber es geht ganz viel um Schmuggel von Gold. Und was ich gerne noch sagen würde, also was das russische Engagement auf dem Kontinent ist per se nicht teuer. Also was Russland da erreicht, das machen sie nicht mit Tausenden von Truppen, sondern mit insgesamt ein paar Tausend. Mehr ist das gar nicht.
In allen Ländern zusammen.
Ja. Und in manchen Ländern sind es ein paar Hundert, die sie da im Einsatz haben.
Um nochmal auf ein anderes Land zu sprechen zu kommen, nämlich auf die Zentralafrikanische Republik, da waren Sie dann ja selbst und persönlich für Ihre Recherchen, dahin sind Sie gereist. Da ist Russland schon besonders lange aktiv, da ist der Einfluss besonders groß. Woran merkt man das?
Also Russland hat sehr viele oder Wagner ehemals, jetzt ist das ja übernommen worden, auch tatsächlich viele Unternehmungen. Also Geschäfte, Firmen, bis hin zu einer Brauerei, russisches Bier, kann man auch Geld mit verdienen. Und vor allem sind russische Berater sehr verwoben. Also sie haben wirklich die Regierung durchdrungen. Und ich finde, von der Prägung in der Gesellschaft her ist die Präsenz ganz klar. Sie sind nicht sehr auffällig im Straßenbild, aber zum Beispiel die Unterdrückung der Opposition und die Angst der Opposition ist deutlich innerhalb des Parlaments, das es immer noch gibt. Da ist im Laufe der Jahre sind immer mehr hinter die Regierung und damit auch hinter die russischen Partner getreten. Also ich habe das Gefühl, das ganze System, das ganze politische System ist darauf ausgerichtet. Und was nicht so offensichtlich ist, ist, dass also die Russen sind da auch gerufen worden, offiziell als militärische Berater, tatsächlich auch auf Rat der Vereinten Nationen, aus heutiger Sicht kurioserweise. Und sind da auch sehr aktiv mit eigenen Leuten in der sogenannten Aufstandsbekämpfung, also auch sehr brutale Unterdrückung.
Und wirtschaftliche Verpflichtungen gibt es auch noch, habe ich im Feature gelernt, ne? Also kontrollieren viele Gold- und Diamantenminen im Land mit. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, es ist ein ganz schön gefährliches Pflaster ebenfalls für Journalistinnen und Journalisten. Also es gab Festnahmen von Journalisten in der Vergangenheit, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die da in der Zentralafrikanischen Republik festgenommen wurden, zum Teil, glaube ich, immer noch jetzt in Haft sitzen. Hatten Sie denn da keine Sorge um Ihre eigene Sicherheit? Keine zu große Sorge, um zu sagen, ich fahre vielleicht doch nicht hin?
Nee, so weit ging es nicht. Aber ich habe schon also mit einer Kollegin vereinbart, dass ich mich jeden Tag melde. Und das Internet ist bisweilen schlecht. Also wir hatten schon vereinbart, wenn ich mich dann jetzt mal dann doch einen Tag nicht melde, dann noch keine Panik. Aber wenn ich mich zwei Tage nicht melde, dann gibt es ein Problem. Also so schon. Und ich habe auch tatsächlich Wert darauf geachtet, dass ich die Vorgaben der Regierung im Einzelnen dann nicht verletze sozusagen, weil der Vorwurf, dass man Spion sei, den hat man schon ziemlich leicht angehängt und das ist ungemütlich.
Was sind das denn zum Beispiel für Vorgaben, die Sie da bekommen?
Also ich wollte natürlich gerne selber in die Goldregion, die da auch von russischen Kräften kontrolliert wird. Und das ist einigermaßen weit entfernt. Und um aus der Hauptstadt rausfahren zu dürfen, muss man wiederum eine Genehmigung haben. Die Genehmigung habe ich beantragt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich sie bekomme. Ich habe sie bekommen, aber der Minister, den ich auch selber getroffen habe, der hat gesagt, sie müssen aber am nächsten Tag um 2 Uhr zurück sein. Damit war klar, das ist super mit der Genehmigung. Aber im Leben bei diesen Straßensituationen kann ich nicht am nächsten Tag um 2 Uhr wieder in der Hauptstadt sein. Ich bin da nicht dahin gefahren, weil mir das zu riskant war, nicht rechtzeitig zurück zu sein. Vielleicht war das übervorsichtig, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so ein Trick, um zwar einerseits so zu tun, als würde ich ja alles bekommen, aber andererseits, also ist eigentlich unmöglich zu machen. Ich habe gesagt, um 2 schaffe ich nicht, kann ich nicht später kommen, können wir das nicht, einen Tag länger war nicht drin. Damit war eigentlich auch klar, was sie wollten.
Sie haben dann aber trotzdem mit anderen Menschen in anderen Regionen, in der Hauptstadt zum Beispiel des Landes gesprochen und die ihnen auch ein bisschen was über die Menschenrechtslage vor Ort erzählt haben und wie das mit Russland zusammenhängt. Sie haben zum Beispiel Joseph Bindoumi, den Präsidenten der Zentralafrikanischen Menschenrechtsliga, interviewt und der hat ihnen die Lage so geschildert.
Die Leute haben keine Angst vor Wagner, sondern vor der Straflosigkeit. Sie wissen, dass die Wagner-Leute beispielsweise heute beschließen könnten, mich zu töten. Vielleicht direkt, nachdem wir beide hier zusammengesessen haben. Es würde dann heißen, ich sei von Unbekannten getötet worden und fertig. Keine Ermittlungen, kein Gerichtsverfahren, kein Urteil. Das ist es, was den Leuten Angst macht.
Ja, so wie er das erzählt, hat es mich erstaunt, dass er dann überhaupt mit Ihnen gesprochen hat, also Ihnen überhaupt dieses Interview gegeben hat. Was war seine Motivation dazu?
Mich hat das auch erstaunt. Ich habe ihn das auch gefragt. Und er hat gesagt, also es ist ein älterer Herr, ich glaube, das spielt eine Rolle. Und er hat auch gesagt, nach den vielen Jahren des Kampfes für die Menschenrechte spielt mein Leben keine Rolle mehr. Also und das fand ich einigermaßen plausibel, wenn das jetzt jemand ist, der noch alles Vorsicht hat, dann ist man vielleicht mehr zur Vorsicht geneigt, als wenn man sowieso so gegen Ende schon steht.
Das klingt ja so, wie er das schildert, was die Söldner, die Wagner-Leute, diese Paramilitärs da machen, als könnten die mehr oder weniger in diesen afrikanischen Staaten, über die wir jetzt sprechen heute, machen, was die wollen. Also haben die überhaupt keine Grenzen? Können die, wenn die Waffen haben und in der entsprechenden Situation denken, ja, da schieße ich jetzt mal auf jemanden oder ich wende zumindest Gewalt an in irgendeiner Form, Können die machen, was sie wollen? Ist das wirklich Straflosigkeit, so wie der Interviewpartner das gerade geschildert hat?
Ja. Ja, also ich habe mit dem zentralafrikanischen Kommunikationsminister, also Regierungssprecher, auch ein Interview machen können. Der weist das natürlich alles von sich und sagt, wir haben Militärgerichte und es gibt keine Straflosigkeit. Er ist da aber auch nur eingegangen und hat gesagt, die zentralafrikanischen Soldaten, die würden fürs Militärgericht gestellt und ja, die Russen machen, was sie wollen.
Ja, das ist echt erstaunlich. Hätte ich überhaupt nicht gedacht vorher. Was ist denn jetzt, wenn wir nochmal versuchen, so am Ende ein Fazit zu ziehen nach Ihrer Reise? Was ist das Fazit? Wem nützt denn dieser starke Einfluss Russlands auf bestimmte Länder, vor allem eben in West- und Zentralafrika, am meisten? Nützt er vor allem den Russen oder irgendwie ein Stück weit auch diesen instabilen Staaten wie Mali oder der Zentralafrikanischen Republik, die dadurch immerhin ein bisschen, ja, das kriegen, was sie vielleicht brauchen, Waffen, Unterstützung, Soldaten vor Ort?
Also den Russen nützt es auf jeden Fall. Mhm. In der Zentralafrikanischen Republik ist das Gefühl vieler Leute, dass die Russen da tatsächlich ein ganzes Stück Stabilität gebracht haben. Ich war vor 10 Jahren schon mal da. Das war auf dem Höhepunkt eines Bürgerkrieges. Da war tatsächlich auch die Hauptstadt Bangui war Kriegsgebiet. Das hat sich geändert. Also in Bangui bin ich jetzt auch in aller Seelenruhe joggen gegangen, ohne dass das wäre undenkbar gewesen vor 10 Jahren. Mhm. Viele Leute sagen, das ist viel wert. Das ist die Frage, wie hoch ist der Preis? Also ich glaube, das ist auch zum Beispiel für Mali oder so die Frage, dass viele Leute denken, also das ist so wie für viele eine Gleichung, wie viele Übergriffe auch der bewaffneten Russen in dem Fall oder der eigenen Armeen nimmt man für eine Stabilisierung in Kauf. Und viele sind da bereit, sehr weit zu gehen. Da muss man andererseits sagen, zum Beispiel in Mali, da ist ja auch die Frage, in der Zentralafrikanischen Republik hat sich es ein bisschen beruhigt, aber auch nicht überall. Und in Mali gibt es zwar Leute, die sagen, es gibt da auch schon in manchen Regionen ist es besser geworden. Es gibt auch Bauern, die sagen, wir können wieder auf die Felder. Also ich meine, das ist ja alles vor einem Hintergrund ohnehin einer dramatisch schlechten Situation. Also wo Bauern mir erzählt haben, als ich zuletzt noch da war, dass die Islamisten kommen und ihnen den reifen Reis auf den Feldern abbrennen. Ja, also die werden dieser Terror der bewaffneten Gruppen, der ist existenziell. Mhm. Und dass die Leute da einen starken Drang haben, dass das wie auch immer aufhört, finde ich absolut nachvollziehbar.
Auch wenn es mit russischer Hilfe geschieht, ja.
Ich meine, die Leute haben, glaube ich, das Gefühl, ich meine, ob wir jetzt, also sterben tun wir, das Risiko zu sterben ist ohnehin extrem hoch. Ja, und mir scheint, dass die Russen es auch nicht schaffen, das Land zu stabilisieren. Also die Frage, wie sehr es wirklich gelingt, da Stabilität reinzubringen, das ist, glaube ich, im Moment noch offen und auch eine Interpretationsfrage von Zahlen, die schwer auszuwerten sind und schwer zu gewinnen sind. Mir scheint, Russland scheitert daran, ebenso wie vorher die Franzosen und die UN und alle anderen auch gescheitert sind. Also, was es nützt, ist, glaube ich, auch aus Sicht der Bevölkerung noch eine Frage für die Zukunft.
Mhm. Bettina Rühl, vielen Dank fürs Gespräch und für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit.
Sehr gerne. Things we were never taught to treasure. Did we ever do appreciate the warmth of the sun? By observing clouds from windowsills, anyone, anyone. Did we ever do appreciate the roof of our hearts? But people stuck at borders still and waiting for someone to bring better life and stuff back to you, back to you, back to things we were never.
words are to treasure. Back to you, back to you, back to things we were never taught to treasure. Tell me what you're yearning for. To be close, to be loved, friends, or something more intense. A kiss of part-time paramour. Are you longing for satisfaction or a better love instead? Back to you, back to you, back to things we were never taught to treasure. Back to you, back to you, back to things we were never taught to treasure. Not fast, not high, not far enough. For heaven's sake, what's wrong with us? Too quiet, too short, too cheap, too soon. One day this planet will be ruined. The worth of simple things. How to value everything which is not just made of gold. And the worst of simple things. How to value everything not just made of gold. Are things we were never taught to treasure.
Supposed to be so right. I'm sitting on your bed like I did last night. If it was supposed to be so real, be drunk in the way that the night makes you feel. If it was supposed to be so right, if it was supposed to be so real, I want you count, I want you count me. Whatever follows you in the dark, whatever follows you in the dark, whatever follows you in the dark, let it carry, let it carry, let it carry you somewhere between your rights and wrongs. If there were a little bit of space, we could all sing along. If it was supposed to be so right, if it was supposed to be so real, I want you count, I want you count me. Just sitting there in the shade.